Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon begrüßt Sie Anja Reinhardt. An Weihnachten wird die Schere zwischen Arm und Reich besonders sichtbar. In den Städten lockt ein Überangebot an Waren und auf die Tische kommt mehr, als man essen kann. Jedenfalls dann, wenn man sich das alles leisten kann. Kurz vor den Feiertagen meldete das Kölner Institut der deutschen Wirtschaft, die Ungleichheit der Vermögen in Deutschland sei gesunken. Tatsache ist aber auch, dass die reichsten 10% in Deutschland 56% des gesamten Vermögens besitzen. So das Ergebnis einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Die ärmere Hälfte besitzt nur einen Anteil von 1,3%. Gerade in den letzten Jahren kam aus verschiedenen Wissenschaftssparten immer wieder die Forderung, die Superreichen hätten die Pflicht, ihr Vermögen zu teilen oder wenigstens mehr Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen. Auch die Philosophin Lisa Herzog gehört dazu. Sie lehrt an der Universität Groningen und wurde dieses Jahr mit dem Deutschen Preis für Philosophie und Sozialethik ausgezeichnet. Hallo Frau Herzog.
Hallo Frau Tanat.
Frau Herzog, Sie haben zwei Bücher in der letzten Zeit veröffentlicht. Das eine heißt Freiheit gehört nicht nur den Reichen. Das andere heißt Die Rettung der Arbeit. Inwiefern hängen diese beiden Themen miteinander zusammen, Reichtum und Arbeit?
Ja, da gibt es ja viele Verbindungen. Ganz offensichtlich ist es ja so, dass sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft ihr Einkommen in erster Linie durch Arbeit generieren. Und das heißt, die Frage, wer überhaupt Arbeit hat, wer wie viel Arbeit hat und wer wie gut bezahlte Arbeit hat, ist eine der ganz wichtigen Determinanten dessen, wie die Verteilung in unserer Gesellschaft aussieht. Allerdings ist es natürlich inzwischen auch so, dass es eben eine gewisse Gruppe an Menschen gibt, die vor allen Dingen auch Kapitaleinkommen haben, die vielleicht gar nicht mehr arbeiten müssten, wenn sie es nicht wollten. Und da gibt es dann so eine gewisse Entkoppelung, von der man sich auch fragen kann, ist das überhaupt gerechtfertigt, dass es da so viel Einkommen ohne Arbeit gibt?
Also wir sprechen ja heute im Rahmen einer kleinen Gesprächsreihe, die Geben und Nehmen heißt. Und Tatsache ist ja, und das hat man auch immer wieder lesen können in verschiedenen Statistiken, Studien, Sie haben das gerade selber auch angedeutet, dass man mit Arbeit heute, und das war vor 40, 50 Jahren oder vor 30, 40 Jahren noch anders, mit Arbeit heute eben kein kleines Vermögen mehr ansparen kann. Das ist die eine Seite. Also man arbeitet immer mehr, um es jetzt mal ein bisschen salopp zu formulieren, und bekommt immer weniger dabei raus. Auf der anderen Seite haben wir Kapital, das sich sozusagen von selbst vermehrt. Wie ist es dazu gekommen und kann man das ändern?
Ja, das sind natürlich große Fragen. Zum einen, ich würde etwas qualifizieren wollen. Es stimmt nicht, dass man mit keiner Form von Arbeit ein Vermögen mehr anhäufen könnte. Es gibt weiterhin einige Berufe, wo die Löhne sehr gut sind. Die andere Frage ist dann, wie viel muss man für Lebenshaltung ausgeben? Und was Sie jetzt angesprochen haben, diese langfristigen makroökonomischen Entwicklungen, wieso sich Lohnniveau und Kapitalverteilung über die Zeit hinweg verschieben, das wird natürlich sehr kontrovers diskutiert. Eine These stammt von Thomas Piketty, der wurde sehr bekannt mit diesem Buch Kapital im 21. Jahrhundert. Und der behauptet, dass es daran liegt, dass wenn das Wirtschaftswachstum gering ist, also wenn die Wirtschaft insgesamt nicht mehr so stark wächst, dann oft das Wachstum der Kapitaleinkommen eine höhere Rate hat als das Wachstum der Lohnmenge in der Gesellschaft. Allerdings wurde das auch kritisiert, insofern, als es ja sehr viele institutionelle Möglichkeiten gibt, die Verteilung in einer Gesellschaft zu steuern. Also das Offensichtlichste ist immer das Steuersystem, aber auch so Dinge wie Investitionen in öffentliche Bildungsangebote, die Frage, wie das Machtverhältnis von Arbeitnehmern und Arbeitgebern durch den rechtlichen Rahmen beeinflusst wird und so weiter. Insofern finde ich, dass Pikettys Bild vielleicht die Zeit so circa nach dem Zweiten Weltkrieg bis jetzt hin zur Gegenwart ganz gut abbildet, aber dass man das nicht als so einen Determinismus sehen sollte, sondern dass da immer auch politische Entscheidungen dahinter stehen, wie man mit Einkommen, Vermögen und Arbeit eben umgeht.
Aber das, was Sie jetzt sagen, das ist ja das klassische Geben und Nehmen eigentlich in einer Demokratie. Also das heißt, man zahlt ein durch Steuern, man investiert vielleicht auch ehrenamtlich etwas und bekommt dafür auch etwas zurück, zum Beispiel einen gewissen Gesundheitsschutz, Sicherheit der Arbeitsstelle und so weiter. Ist das aber nicht immer mehr gefährdet?
Naja, was wir sehen ist, dass in den letzten Jahrzehnten in vielen westlichen Gesellschaften ein immer größerer Teil dieser öffentlichen Daseinsfürsorge stärker privatisiert wurde und dass das oft einherging damit, dass dann diejenigen, die über mehr Kaufkraft verfügen, die besseren Services bekommen. Das heißt, dass dann die Kinder in manchen Ländern fast schon automatisch auf Privatschulen geschickt werden, wenn man sich es eben leisten kann. Das heißt, dass im Gesundheitswesen unterschiedliche Standards herrschen. Und die Gefahr, die da natürlich entsteht, ist, dass über die Zeit hinweg, also nicht von heute auf morgen, aber so über die Jahrzehnte, sich immer mehr Mechanismen entwickeln, bei denen diejenigen profitieren, die schon besser gestellt sind und diejenigen benachteiligt werden, die sowieso schon am eher unteren Ende stehen. Also das heißt in der Wissenschaft der Matthäus-Effekt, wer hat, dem wird gegeben und wer nicht hat, dem wird noch genommen. Und das ist für Gesellschaften insgesamt und auch so für die Frage nach dem gesellschaftlichen Zusammenhalt natürlich eine ganz gefährliche Entwicklung.
Und das ist ja auch eine gefährliche Entwicklung für die Demokratie.
Ja, denn Demokratie geht ja davon aus, dass qua Wählerinnen und Wähler alle gleichermaßen an der Gestaltung der Gesellschaft teilhaben können. Und wir wissen aber aus empirischen Studien, die Kollegen in der Politikwissenschaft machen, dass diejenigen, die beruflich und einkommenstechnisch besser gestellt sind, in der Regel auch diejenigen sind, die sich stärker politisch engagieren. Und da besteht eben auch wieder die Gefahr, dass es solche selbstverstärkenden Effekte gibt und dass ein Teil der Gesellschaft das Gefühl hat, ich habe eigentlich keine Chance, mich wirklich zu beteiligen. Und all diese Rede von Gleichheit und sonst was, das ist eigentlich nicht realisiert, wenn jemand mit einem bestimmten Hintergrund überhaupt nicht die Chance hat, zum Beispiel an bestimmte öffentliche Ämter zu kommen. Und da muss man sich schon die Frage stellen, wenn wir diese demokratischen Werte ernst nehmen, wieso schaffen wir es dann nicht, damit anders umzugehen? Also wieso investieren wir zum Beispiel nicht mehr in öffentliche Schulen, wo sich auch Menschen aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten kennenlernen können, Freundschaften sich entwickeln können und da der gesellschaftliche Zusammenhalt auch über sowas zum Beispiel gestärkt wird?
Also das ist ja der klassische Begriff der Teilhabe, also dass man eben am politischen, am sozialen Leben teilnimmt in einer Gesellschaft. Müsste es da eigentlich mehr Engagement geben? Also müsste jeder Einzelne mehr geben? Und wie kann man das erreichen? Man hat ja eher das Gefühl, dass die einzelnen Bürger das vielleicht auch gar nicht so wollen.
Ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, ob man das Gefühl hat, dass man selber fair behandelt wird und dann auch bereit ist, entsprechend auch was zurückzugeben. Und aber auch damit, ob man überhaupt die Möglichkeit hat, das zu tun. Und jemand, der zum Beispiel sehr, sehr viel arbeitet und daneben vielleicht noch eine Familie versorgen muss, dem fehlt einfach die Zeit, das zu tun. Insofern muss man da sehr genau hinschauen, ob es mangelnder Wille oder mangelnde Möglichkeit ist. Und gerade im Bereich derjenigen, die mit sehr niedrigen Löhnen arbeiten und dann möglicherweise noch einen zweiten Job haben müssen oder sowas, da ist es einfach nur zynisch zu sagen, die Leute engagieren sich nicht genug. Und die brauchen ja auch Anlaufstellen, die brauchen vielleicht auch manchmal so eine gewisse Einladung, sich irgendwo zu beteiligen. Und da ist die Frage auch wieder, wie verteilen sich diese Einstiegsmöglichkeiten auf die verschiedenen gesellschaftlichen Schichten und Milieus?
Im 19. Jahrhundert sah das ja doch vielleicht ein bisschen anders aus. Da gab es Arbeitskämpfe in viel größerem Maße, als es die heute gibt. Also da gab es so den klassischen, wenn wir jetzt nochmal auf Machtverhältnisse gucken und die Verteilung von Arm-Reich, doch die klassische Schere zwischen, die wir natürlich heute auch haben, zwischen wenigen, die Macht hatten, die großen Firmen hatten, die das Kapital hatten und eine große Arbeiterschaft, die abhängig war, die aber sich doch irgendwie formiert hat, zusammengeschlossen hat und ja versucht hat, sich mehr Rechte zu erkämpfen, beziehungsweise das hat ja auch funktioniert. Also ohne die großen Arbeiterbewegungen im 19. Jahrhundert gäbe es viele Errungenschaften heute nicht.
Ja, und ich befürchte, dass wir heute einfach eine andere Ausgangssituation haben und einige der Bedingungen, die für die Arbeiterbewegung das ermöglicht haben, diese Kämpfe zu führen, obwohl es natürlich auch sehr, sehr schwierig war und lange gedauert hat, heute nicht mehr so gegeben sind. Wenn man sich so dieses typische Industrieproletariat, wie es damals hieß, anschaute, dann war es ja so, die Menschen haben an den gleichen Orten gearbeitet, sind sich also begegnet und sie hatten relativ ähnliche Erfahrungen. Und es war auch ein Verständnis davon da, dass man wirklich nur gemeinsam als Gruppe was erreichen kann. Heute sind viele derjenigen, die unter besonders schlechten Arbeitsbedingungen leisten, sehr stark individualisiert. Die haben vielleicht nur mit einer App, mit ihrem Arbeitgeber, wie es so schön heißt, zu tun. Viele davon leben auch in anderen Ländern und es gibt irgendwelche eben Online-Plattformen, über die deren Arbeit an uns vermittelt wird und wir profitieren dann letztlich davon. Und die Arbeitserfahrungen können auch sehr unterschiedlich sein. Wir haben auch, glaube ich, in den westlichen Ländern immer noch einen sehr starken kulturellen Individualismus in dem Sinne, dass die Vorstellung ist, jeder muss für sich alleine kämpfen und jeder muss für sich alleine mit der eigenen Leistung, das liebt man ja schon immer ganz besonders, sich was erarbeiten und sich erstmal einzugestehen, dass man nur gemeinsam mit anderen durch Aktionen, durch Streik, durch eben solche Arbeitskämpfe was erreichen könnte, das ist ein Schritt, den vielleicht nicht alle heutzutage auch gegangen sind, weil einfach dieser kulturelle Individualismus und diese Botschaft, wer sich anstrengt und für sich alleine kämpft, der wird es schon schaffen, immer noch sehr wirkmächtig ist.
Ich würde gerne, Lisa Herzog, auf eine Sache zurückkommen, um jetzt auch nochmal so den klassischen Arbeiterbegriff vielleicht zu definieren, weil den benutzen wir ja im Prinzip heute fast gar nicht mehr. Aber ich hatte einen Englischlehrer, der vorgeschlagen hat, dass man die Begriffe Arbeitnehmer und Arbeitgeber doch eigentlich tauschen müsse, denn derjenige, der als Arbeitnehmer beschrieben wird, der gibt ja die Arbeit und derjenige, der als Arbeitgeber beschrieben, bezeichnet wird, der nimmt ja eigentlich die Arbeit. Ist das eine Idee, mit der Sie was anfangen können?
Ja, ich finde das eigentlich einen sehr schönen Vorschlag oder zumindest mal einen Gedankenanstoß. Denn eigentlich könnte man sich ja eine Welt vorstellen, in der es so wäre, dass sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber irgendwie auf Augenhöhe begegnen und beide gleichermaßen profitieren von dem, was dann eben gemeinsam passiert. Und diese Sprachweise, die wir heute haben von Arbeitgebern, die eben Jobs vergeben und Arbeitnehmern, die sie bekommen möchten, drückt die Machtverhältnisse des 19. und auch ja, weiter Teile des 20. Jahrhunderts aus, dass eben doch oft die Arbeitgeber am längeren Hebel saßen und die Arbeitnehmer eben die Jobs dringend gebraucht haben und deswegen dankbar sein mussten, wenn sie einen Job bekommen haben. Ein Arbeitgeber, der keine Arbeitnehmer hat, der steht ja genauso hilflos da wie umgekehrt. Nur zeigt sich diese Hilflosigkeit oft nicht so akut, nicht so unmittelbar wie die Hilflosigkeit von jemand, der kein Einkommen mehr hat. Und das findet man schon bei Adam Smith, diese Problematik, dass eben die Zeithorizonte etwas anderes sind und deswegen dann Machtungleichgewicht entsteht. Und letztlich ist es ja eben so, dass beide Seiten sich gegenseitig brauchen. Also die einen können nicht ohne die anderen. Und die Frage ist eben, wie kann man erreichen, dass dann das Produkt, das gemeinsam erzeugt wird, auch wirklich für alle Seiten Vorteile hat und an alle fair verteilt wird.
Ich würde gerne auch über den Begriff der Verantwortung nochmal sprechen in Bezug auf Arbeit, auf Reichtum und auf Geben und Nehmen. Also wenn wir uns jetzt mal durchaus die Arbeitswelt nochmal angucken und uns die Verteilung angucken, wer da Verantwortung hat und wer letztendlich zur Verantwortung gezogen wird, dann sehen wir doch da eine ziemliche Ungleichheit, oder? Ich denke jetzt zum Beispiel an sowas wie den Dieselskandal.
Naja, die Gerichtsverfahren laufen noch und ich bin auch wirklich sehr, sehr gespannt, wie das ausgehen wird, weil ich glaube, dass das eine wichtige Signalwirkung in die Wirtschaft, aber auch in die Bevölkerung insgesamt, in die Gesellschaft haben wird, wie man mit sowas umgeht. Das Problem sind immer die Nachweismöglichkeiten, wer wann was wusste und so weiter. Aber generell hat sich, glaube ich, gerade nach der Finanzkrise so ein Eindruck breit gemacht, dass an der Spitze von Unternehmen man sehr, sehr viele Fehler machen kann, ohne dass einem wirklich was passiert, solange es eben nicht offen kriminell ist, solange man strategische falsche Entscheidungen trifft, möglicherweise das Unternehmen auch in den Bankrott führt, konnten doch viele Vorstände immer noch sehr gut abgepolstert dann ihren Lebensabend verbringen, während andere, die vielleicht nicht direkt verantwortlich waren, drunter gelitten haben. Und dieses Gefühl, dass je weiter unten man in der Hierarchie steht, man umso mehr Verantwortung übernehmen muss und umso mehr haftbar gemacht wird, wenn was nicht klappt und weiter oben ist es viel weniger der Fall, da sehe ich doch ein Gerechtigkeitsproblem in unserer Gesellschaft. Da, denke ich, müssten wir entweder mit allen so großzügig sein, wie wir es mit den Leuten an der Spitze der Gesellschaft sind oder an den Unternehmen, oder mit allen auch einigermaßen gleich fair. Und ich meine, letztlich hängt es von den Einzelfällen ab, aber im Moment scheint da ein gewisses Ungleichgewicht zu herrschen.
Ich würde gerne mit Ihnen, Lisa Herzog, auch über die Verantwortung der Reichen sprechen, denn es ist ja tatsächlich so, dass wir in den USA Donald Trump als Präsidenten haben, der mit Immobilien sehr reich geworden ist. In den USA kann man ohnehin nur, wenn man sehr reich ist, Präsident werden, weil man erstmal das Kapital für einen Wahlkampf braucht. Boris Johnson kommt aus auch einem sehr reichen Hintergrund. Wenn das also die Politik ist von Reichen, ist das dann eine Politik für Reiche? Und welche Verantwortung müssten diese Politiker eigentlich haben?
Ja, das ist insofern eine schwierige Frage, als man ja vielleicht vorausschicken wollte, dass es eigentlich so nicht sein sollte, dass eben vor allen Dingen Leute aus sehr privilegierten Verhältnissen an die Macht kommen können. Wobei ich auch noch jetzt kurz in Klammern hinzufügen will, es ist die Frage, ob es so stimmt, denn wir haben heutzutage mindestens eine andere Währung, die auch noch sehr wichtig ist, das ist Aufmerksamkeit und die äußert sich vor allen Dingen auch online und die geht nicht unbedingt mit der Währung Geld und Vermögen immer einher. Aber Klammer wieder zu, wenn wir jetzt die Frage unter den gegebenen Bedingungen stellen, dass also besonders privilegierte Menschen in die Politik gehen könnten, dann würde ich sagen, dass trotzdem in ihren öffentlichen Ämtern die Verantwortung die ist, sich um die Gesellschaft als Ganze zu kümmern. Und angesichts dessen, was wir im Moment erleben, gibt es einfach sehr viele Bereiche, wo gerade der sozioökonomisch benachteiligte Teil der Bevölkerung massive Verbesserungen durch politische Maßnahmen benötigen würde. Also ich habe gestern erst einen Artikel gelesen, dass in Großbritannien in den letzten Jahren die Lebenserwartung gesunken ist, was aber angesichts all der Brexit-Debatte in der öffentlichen Diskussion überhaupt keine Aufmerksamkeit fand. Und in diesem Artikel wurde das auch direkt, soweit man solche Kausalaussagen machen kann, mit den ganzen Kürzungen bei öffentlicher Vorsorge im NHS, bei der Versorgung alter Menschen und so weiter verknüpft. Und da stellt sich dann schon sehr die Frage, wie kann es gelingen, dass Politiker dafür zur Verantwortung gezogen werden, dass sie sich eben um die grundlegenden Bedürfnisse aller Mitglieder der Gesellschaft kümmern. Und im Fall Großbritanniens war es eben so, dass offenbar auch von allen Parteien diese Brexit-Kampagne so sehr in den Vordergrund gestellt wurde, dass dieses Thema überhaupt nicht groß in die Presse kam.
Sie sagen ja, dass man im Prinzip durch die Demokratisierung der Wirtschaft, die Sie ja als nicht demokratisch beschreiben, die Hierarchien sind nicht demokratisch, die Partizipation ist nicht so gegeben, wie sie eigentlich sein sollte, dass man also durch eine Demokratisierung der Wirtschaft auch eine demokratischere Gesellschaft bekommt. Wie könnte sich denn, also wenn wir jetzt dieses politische Bild mal nehmen, was Sie gerade entworfen haben, wie könnte man sich das denn vorstellen? Also wie kann die Wirtschaft demokratischer werden, wenn ja eigentlich diejenigen, die die Wirtschaft, sagen wir mal, führen, wahrscheinlich nicht daran interessiert sind?
Nee, die sind nicht daran interessiert und Demokratisierung müsste sicher erkämpft werden und würde nicht einfach irgendwie von selber passieren. Wir haben ja im politischen Bereich dieses Prinzip, dass wenn Menschen Macht über andere Menschen haben, was aus verschiedenen Gründen gerechtfertigt sein kann, diese Macht demokratisch zur Verantwortung gezogen werden muss. Und das ist natürlich nicht so, dass ich direkt einem Polizisten, der mich irgendwie anhält, weil ich falsch geparkt habe oder so, dass ich da sagen kann, hey, wo ist die demokratische Legitimation? Aber es muss immer eine Legitimationskette geben, die letztlich dann auch wieder zu den gewählten Parlamenten führt. Also das Grundprinzip ist, Macht braucht demokratische Kontrolle. Und in der Wirtschaft ist die Vorstellung bisher immer eine andere, nämlich die, da sind es ja alles Märkte und da wird die Macht, die es vielleicht geben könnte, dadurch kontrolliert, dass es Wettbewerb gibt und dass jeder, dem irgendeine Form von Verhalten, irgendeine Entscheidung nicht gefällt, ja mit jemand anders in den Märkten in Verträge eingehen kann. Und was dabei übersehen wird, ist, dass Arbeitsmärkte auf eine ganz andere Art und Weise, wenn überhaupt, als Märkte beschrieben werden können, als Märkte für irgendwelche anderen Güter. Denn in Firmen und in Organisationen ist es ja gerade so, dass wir trotzdem Hierarchien haben. Da gibt es auch gewisse Rechtfertigungen dafür. Und die meisten Menschen können ihren Job nicht einfach so mal schnell wechseln und sagen, wenn mein Arbeitgeber was macht, was mir nicht passt, dann wechsle ich halt mal schnell den Job. Und dann ist die Frage, müsste nicht diese Macht auch demokratisch kontrolliert werden?
Die Frage wäre natürlich, wie kann das funktionieren?
Ja, es gibt verschiedene Modelle, wie sowas aussehen kann. Es gibt jetzt schon das Modell der Genossenschaften, wo einfach die Eigentümer und die Arbeitnehmer in Anführungszeichen die gleichen Personen sind und dann entsprechend Vorstände gewählt werden und so weiter. Es gibt auch Vorschläge, dass man zum Beispiel für große Unternehmen zwei Kammern haben könnte. Die eine Kammer, das würde dem entsprechen, was derzeit die Herrschaftsform ist, nämlich die Aktienbesitzer. Und die zweite Kammer wären aber die Angestellten. Und für bestimmte Unternehmensformen, zum Beispiel solche Plattformen wie Facebook oder sowas, könnte man sich auch die Frage stellen, ob es dann nicht auch eine Kammer für die Nutzer geben müsste. Dann könnte man sagen, es geht nicht darum, dass alle Hierarchien komplett abgeschafft werden. Aber es geht darum, dass diejenigen, die in solchen Positionen sind, sich zur Wiederwahl stellen müssen. Und wenn sie so agieren, dass es bestimmten Gruppen in dem Unternehmen einfach überhaupt nicht vermittelbar ist, dann kann es auch andere Kandidaten geben und dann kommen die an die Macht. Und die Hoffnung ist natürlich, dass das zum einen dazu führen würde, dass bestimmte Ungleichheiten in der Wirtschaft gar nicht mehr entstehen würden. Und zum anderen, dass Bürgerinnen und Bürger auch in der Arbeitswelt, wo sie einfach unglaublich viel Zeit verbringen, viel Energie aufwenden, schon sozusagen immer einüben können und es immer mitdenken, dass sie auch eine demokratische Beteiligungsmöglichkeit haben, sich einbringen können, sich eventuell auch für ein Amt wählen lassen können oder auch nur in Anführungszeichen sich informieren und dann eben zur Abstimmung gehen. Und dass das auch nochmal einen ganz großen Schub dafür bringen würde, wie die Gesellschaft insgesamt funktioniert. Und es nicht mehr so wäre, dass wir sagen, ja, wir versuchen in der Politik demokratisch zu sein und damit diese Wirtschaft, die nach ganz anderen Logiken funktioniert, irgendwie in Schach zu halten, sondern dass das in Schach halten sozusagen auch innerhalb der Wirtschaft schon stattfinden würde.
Aber die Kontrollmechanismen sind ja vielleicht auch insofern wichtig, als dass es irgendwo eine gerechtere Verteilung geben muss, oder? Also es ist ja durchaus nicht gerecht, wenn es exorbitante Managergehälter gibt und der, sagen wir mal, einfache Arbeiter, Angestellte mit seinem Geld eigentlich sehen muss, wo er bleibt.
Genau, das hatte ich vorhin kurz angedeutet, dass eben eine Hoffnung ist, dass in demokratisch geführten Unternehmen die Schere dann einfach nicht so weit auseinandergehen würde. Einfach auch stärker anerkannt würde, dass in einem Unternehmen alle ihren Beitrag leisten müssten. Wir neigen ja dazu, bestimmte Figuren, die an der Spitze stehen, irgendwie zu heroisieren, als ob die alleine für die Wertschöpfung verantwortlich wären. Aber ein CEO kann seinen Job oder ihren Job nur machen, wenn andere Jobs erledigen. Das heißt, wir müssen viel stärker diese Komplementaritäten auch mitdenken. Und wenn man das wirklich ernst nimmt, dann kann man eigentlich nicht nach oben unbegrenzte, so Vielfache an Managergehältern im Vergleich zu den, in Anführungszeichen, einfachen Gehältern in Unternehmen haben. Ich denke, das ist einfach inkonsistent. Und wenn mehr Macht bei denjenigen läge, die die eigentliche Arbeit machen, dann wäre, denke ich, zu erwarten, dass sie das auch etwas einschränken würden. Vielleicht wären sie immer noch bereit, für besonders kompetente Manager oder Managerinnen etwas mehr zu bezahlen, aber ich glaube nicht, dass das in den Dimensionen von Hundertfachen des normalen Arbeitseinkommens liegen würde, was wir im Moment ja teilweise sehen.
Um zum Schluss, Lisa Herzog, nochmal auf die Verantwortung und auf Geben und Nehmen zurückzukommen. Wie kann man zum Beispiel einen Kontrollmechanismus auch garantieren, der die Reichen oder diejenigen, die die Macht haben, da wo sich Reichtum, Macht konzentriert, dass die etwas abgeben davon?
Das ist eigentlich ganz einfach und das heißt Steuersystem. Und inzwischen gibt es ja sehr viel Diskussion auch darüber, wie das dann zu Charity führt und wie bestimmte reiche Menschen sich sozial engagieren und Geld für Kunst oder Forschung oder was auch immer stiften. Und was dabei oft vergessen wird, ist, dass sie das dann auch von der Steuer absetzen können und das sozusagen dem demokratischen Zugriff entzogen wird, in dem Sinn, dass die dann alleine entscheiden können, was mit diesem Geld passiert. Und es eben, weil es als Steuerabzug geltend gemacht werden kann, dann entsprechend weniger Geld ist, das in den demokratisch kontrollierten Mechanismen der öffentlichen Hand liegt. Insofern, ich glaube, an der Stelle müssen wir das Rad nicht neu erfinden, sondern die Frage ist eben, wie stark wollen wir zulassen, dass sich Reichtum, Einkommen und Vermögen in den Händen bestimmter Menschen zusammenballen und in welchem Maß wollen wir, dass es in der Gesellschaft gleichmäßiger verteilt wird und vielleicht auch ein größerer Teil davon eben in der öffentlichen Hand demokratisch kontrolliert wird.
Aber da sind wir wieder beim Engagement.
Ja, da sind wir beim Engagement, klar. In der Demokratie kann man letztlich immer sagen, es fällt auf uns als Bürgerinnen und Bürger zurück. Es fällt auf die Frage zurück, welche Parteien wir wählen, wo wir uns engagieren, welche politischen Anliegen wichtig sind. Und insofern, da würde ich gar nicht widersprechen. Die Frage ist natürlich auch immer, was sehe ich als besonders wichtig an? Welche Themen sind besonders drängend? Und im Moment hat man da vielleicht andere, die irgendwie drängender wirken, also Klimawandel oder es gibt viele dringende Dinge und manchmal geraten dann so diese strukturellen Fragen, wo entwickelt sich die Gesellschaft denn strukturell hin, in den Hintergrund. Aber ich glaube, soziale Ungleichheit ist eben so ein Thema. Wenn wir das nicht angehen, dann wird es auch sehr viel schwieriger werden, sehr viele andere Themen anzugehen. Und deswegen verdient es auch Aufmerksamkeit, auch wenn es vielleicht nicht immer so hoch auf der Agenda politischer Akteure steht.
Mit der Philosophin Lisa Herzog sprach ich in diesen Kulturfragen über Geben und Nehmen, über Arbeit und Reichtum und gerechte Verteilung. Hier folgt nun Kultur heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Reinhardt. Ihnen noch einen schönen ersten Weihnachtstag.